Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Wusstest du, dass es Völker gibt, dass es Riten gibt, in denen man seine Toten begleitet bis ganz am Ende und dann selber wäscht und dann Abschied nimmt? Was du jetzt vielleicht für morbide hältst, naja, darüber denkst du, vielleicht spricht man doch nicht in der Öffentlichkeit, das Sterben oder das Begleiten von Sterben. Und genau deswegen finde ich, dass wir das mal tun sollten. Ich habe mir heute jemanden eingeladen, der da unterwegs ist, der uns ein bisschen berichtet, so geht Sterbebegleitung. Und wenn du dieses Tabu vielleicht ein bisschen mit ergründen möchtest oder auch denkst, hey, da sollte man mal drüber sprechen, dann bleib doch einfach dran. Dauert so 8 Sekunden und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Du bist noch da. Dankeschön. Heute bei mir Markus C. Müller. Wir sprechen mit ihm über Sterbebegleitung. Du wirst ihn gleich viel, viel besser kennenlernen. Zunächst aber, Markus, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Lass mich mit einer Frage starten, die du vielleicht schon häufiger gehört hast, nämlich, das könnte ich nie. Wie machst du das? Was ist das eigentlich? Hol uns mal rein.
Ja, hallo Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Ja, das höre ich tatsächlich oft, dass Menschen sagen, das könnte ich nie. Und das ist ja auch gar nicht der Anspruch, dass es jeder kann. Das ist vielleicht der erste Punkt. Also vielleicht fällt es mir schwer, mit Kindern umzugehen, die in Afrika verhungern. Und das können vielleicht andere viel besser als ich. Und die Frage ist ja quasi immer, findet man das, was man gut kann? Punkt eins. Und findet man zum zweiten dann irgendwas, was einem auch wieder was zurückgibt? Weil das Entscheidende, glaube ich, bei jeder Art von ehrenamtlicher Tätigkeit ist, dass es einen Ausgleich gibt zwischen dem, was ich gebe und dem, was ich zurückbekomme. Und da ist es so, dass es sich aus der Perspektive, glaube ich, für jeden lohnt, sich mit dem Thema Sterben und Tod mal auseinanderzusetzen, weil da eben unglaublich viel zurückkommt. Man muss vielleicht nicht gleich Sterbebegleiter werden. Also das ist sozusagen dann eben eine Frage, ob man dieses Talent hat. Wie gesagt, jeder hat da seine eigene Stärken. Aber sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das würde ich jedem empfehlen.
Ja, danke dir für die Einleitung. Im Übrigen, falls du dich da draußen fragst, warum ich mich diesem Thema widme, weil du ja weißt, dass ich nichts Politisches mache und ich mache auch nichts Medizinisches. Ich habe selbst die Ausbildung, von daher glaube ich, dass wir miteinander sprechen können. Und ich finde das Thema unfassbar wichtig. So, du sagst, man bekommt was zurück, aber es ist ja kein Geld. Was bekommst du zurück? Was empfindest du? Was ist deine Befriedigung? Und ich weiß, wie komisch das anhört, Leute. Befriedigung, wenn jemand stirbt. Mir ist das klar, was ich gesagt habe, aber da ist was und du nix.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich brauche diesen Ausgleich. Wenn du nichts zurückkriegst für dich, dann kannst du langfristig auch eine Arbeit nicht machen. Nur geben quasi funktioniert nicht. Es braucht einen Ausgleich, einen energetischen Ausgleich. Und was mir die Sterbebegleitung gibt, ist, ich würde sagen, zwei Dinge eigentlich. Zum einen eine ständige Rekalibrierung meiner Prioritäten. Weil ich immer wieder, wenn ich die Sterbebegleitung mache, werde ich an meine Endlichkeit erinnert, an meine eigene Endlichkeit. Ich sehe jemanden im Sterben liegen. Das ist ein Thema, über das wir normalerweise nicht nachdenken, auch nicht sprechen. Auf einmal merken wir, was uns ja eigentlich klar ist, aber wir wollen es halt nicht merken. Ja, wir sind auch irgendwann betroffen von diesem Thema. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das einzig sichere übrigens im Leben, was 100% sicher ist, ist, dass wir alle sterben werden. Alles andere ist unsicher. Und diese einzige Sicherheit, die wir haben, die versuchen wir zu verdrängen. Und eben durch diese Beschäftigung, durch dieses Sichtbarmachen quasi beim Sterbenden, dass ich eben auch betroffen bin irgendwann. Dadurch werden die Probleme, die man hat, oder die Herausforderungen, die man hat, die Prioritäten quasi werden nochmal neu durcheinander geschüttelt. Und man wird sich klar, dass vielleicht manche Dinge gar nicht so wichtig sind, wie man sie genommen hat, und andere Dinge vielleicht eben doch wichtiger sind und man dem mehr Zeit widmen sollte. Und das ist das, was ich eben jede Woche wieder bekomme. Und diese Erinnerung daran jede Woche ist für mich auch super wichtig, weil man liest ein Buch, man geht zu einem Workshop, kommt nach Hause, ist ganz beseelt von diesem Thema und sagt, das muss ich unbedingt umsetzen und mehr in meinen Alltag integrieren, bewusster durchs Leben gehen oder auf Menschen sich bewusster einlassen. Und dann kommt irgendwann der böse Alltag. Und dann werden die ganzen Vorsätze wieder über Bord geworfen. Und diese Erinnerung, die ich jede Woche habe durch die Sterbebegleitung, die hilft mir dabei, eben auf diesem Trip zu bleiben.
Verstehe ich total gut. Man kann ja dann aber trotzdem noch Memento Mori und Carpe Diem einen Post machen. Das funktioniert ja dann auch ganz gut. Okay, das war vielleicht ein bisschen böse. Nimm uns mal mit in deiner Wahrnehmung. Die einen oder anderen da draußen fragen sich jetzt Sterbegleitung, wie stelle ich mir das vor? Sitzt ihr dann die ganze Zeit den Leuten gegenüber und streichelt denen und sagt, oh, ist nicht so schlimm? Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist natürlich sehr individuell. Also ich glaube, Sterben ist wahrscheinlich genauso wie Leben sehr individuell. Das heißt, es kommt ganz extrem darauf an, was die Person noch kann. Also ich habe Menschen begleitet, die nur noch da gelegen sind, gar nicht mehr wach waren und quasi man hat so ein Röcheln gehört noch. Das ist dann die letzten Tage sozusagen, bevor jemand stirbt. Da kannst du wirklich nur daneben sitzen, die Hand halten vielleicht und du merkst jetzt von außen gar nicht, dass die Person überhaupt wahrnimmt, dass du da bist. Ich kann mich gut erinnern an eine meiner ersten Begleitungen, da war das nämlich genau so, da habe ich mir dann überlegt, bleibe ich jetzt hier? Also ich habe jetzt eine Stunde mir eigentlich Zeit genommen und jetzt die Person reagiert ja gar nicht auf mich. Ist da überhaupt, macht es überhaupt Sinn, dass ich hier sitze oder kann ich besser nach Hause gehen? Und irgendwann ist mir dann klar geworden, nee, das ist, glaube ich, schon, da passiert trotzdem was zwischen uns, da ist trotzdem ein Austausch sozusagen da, der halt vielleicht auf einer Ebene stattfindet, dem man nicht so, die nicht so sichtbar ist. Das ist das eine. Und da gibt's natürlich Menschen, die noch voll fit sind im Kopf, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man reden kann und mit denen man sich dann normal unterhält. Ich erinnere mich gut an eine ALS-Patientin, die quasi komplett gelähmt war schon, also der Körper war nicht mehr funktionsfähig, die aber noch reden konnte. Also am Schluss konnte sie dann nicht mehr reden, aber zu Beginn der Begleitung ging das noch. Und dann setze ich mich zu der und dann sprechen wir über Gott und die Welt. Ich muss sagen, leider zu meinem Bedauern selten über den Tod an sich, weil so meine Erfahrung war, dass viele Menschen sich da sehr schwer tun, gerade wenn sie eben so mittelbar betroffen sind, dann dieses Thema anzusprechen und selbst dann wird noch verdrängt. Also das, was wir sonst auch immer tun, tun die auch noch im Letzten, wo sie jetzt quasi kurz davor stehen. Das finde ich schade, aber das nehme ich natürlich zur Kenntnis und berücksichtige das auch, beherzige das auch. Aber ich mache immer wieder das Angebot und sage, wenn du möchtest, können wir auch über deine Ängste sprechen, über deine Sorgen sprechen und über das, was dich beschäftigt.
Als du gerade Angebot gesagt hast, habe ich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich genickt. Am Ende ist das, was wir tun, was du tust, ja ein Angebot der Begleitung. Ich habe einen ganzen Haufen Fragen durch das, was du jetzt gesagt hast, aber eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben, die picke ich mir jetzt mal raus. Merkst du den Moment, wo das Leben den Körper verlässt? Und im Übrigen, für den Fall, dass du dir da draußen fragst, warum lacht der immer? Geh mal in ein Hospiz und guck mal, wie viel da gelacht wird. Also und geh mal in so eine übliche Onkologieabteilung, wo alles austherapiert ist und guck mal, wie es da ist. Und dann sterben, natürlich ist das nicht lustig. Ich will aber darauf hinaus, oh, ich kriege gerade eine Gänsehaut. Ich erinnere mich, dass man nochmal wirklich lebt. Das hört sich total crazy an, aber am Ende, man lebt nochmal. Und was der Markus tut und was die Hospizhelfer tun und was die ambulante Palliativarbeit, da bist du ja unterwegs, kannst du gleich bitte auch noch was zu sagen, tut. Das ist genau, was ist denn das? Ich ringe gerade auch nach Worte. Am Ende ist das so ein einfach Dasein, nicht so eine Beurteilung, hey, nimm doch mal diese Tabletten oder mach doch mal das oder rauch nicht mehr, weil das spielt an der Stelle keine Rolle mehr. Es ist einfach nur ein Dasein, oder? Und meine Ursprungsfrage war, Entschuldige, merkst du, wenn der Moment kommt?
Ja, vielleicht gehe ich erst einmal auf das ein, was du gesagt hast, weil ich das auch toll finde. Zum einen muss ich sagen, heißt unser Hospizverein, in dem ich bin, heißt Dasein tatsächlich. Also Dasein e.V., Dasein Verein, weil wir eben dieses Dasein, genauso wie du es gerade beschrieben hast, genauso sehen. Und das Spannende ist, dass dieses Dasein auch eine Qualität ist. Also ich bin ja in meinem eigentlichen Leben Unternehmer und da kennen wir sowas nicht, dass das Dasein alleine, also nur da zu sein, nur präsent zu sein, alleine schon ausreicht, sondern wir tun ja immer. Deswegen heißen wir Unternehmer, wir unternehmen Dinge. Und das war ein unglaublich spannendes Learning für mich, zu merken, dass dieses Dasein, dieses Präsentsein an sich eine Kraft hat, weil ich in dem Moment, wo jemand stirbt, ja auch nichts tun kann. Es ist ja nicht so, dass es darum geht, es ein Problem zu lösen und wir finden da schon eine Lösung und lass uns mal drei Sachen diskutieren. Eine davon nehmen wir dann, sondern es geht darum, dieses Problem, was nicht lösbar ist, auszuhalten mit dem gemeinsam. Also das vielleicht mal nur so am Rande kurz. Aber zu deiner Frage, ob ich das merke, wenn das Leben aus... Ich habe tatsächlich das noch nie erlebt. Ich bin ja ein ambulanter Hospizbegleiter, gehe also zu Menschen nach Hause, begleite die dann zwischen... sag jetzt mal 2 Monaten und 2 Jahren, je nachdem, wie lange, wann die Person halt stirbt. Also wir werden eigentlich erst gerufen, wenn absehbar ist, dass die Person stirbt. Ich habe es aber jetzt schon öfters erlebt, dass die dann doch noch länger leben, als man gedacht hat. Und dann ist es ja so, dass ich dort einmal in der Woche bin und dann bisher noch nie dabei war, in der Sekunde, wo es passiert ist. Ich war schon mal kurz davor dabei, also eine Stunde vorher oder auch danach dann, wenn die dann schon tot sind. Aber in dem Moment, wo das Leben entweicht, war ich tatsächlich noch nie neben einer Person gesessen.
Verstehe. Ist natürlich ein persönlicher Trigger von mir, weil aus meiner Sicht da was ganz, ganz Merkwürdiges, nee, merkwürdig nicht, was ganz, ganz, doch Merkwürdiges, was man sich merken sollte. Merkwürdig. Also es ist würdig, sich zu merken. Und zwar merkt man, wie individuell alles ist. Also ich erinnere Situationen, wo der Gast, so heißt er ja im Hospiz, ist ja nicht der Patient, sondern der Gast, alleine sein möchte. Also ich war dann da, aber sozusagen gewartet wurde, bis die Angehörigen da sind. Auch die Angehörigen spielen in dem ganzen Sterbebegleiterprozess ein riesiges Thema. Also auch hier bist du ja ein Stück weit unterwegs. Und ich erinnere, dass, und das war eigentlich das schönste Sterben. Und ja, ich weiß, wie sich das anhört. Und wenn man das jetzt einfach nur lesen würde, würde man wahrscheinlich sagen, Markus, achte mal auf deine Worte. Das war in der Familie. Das war nach einer Versöhnung, wo nochmal was ausgesprochen wurde, dass nämlich, wo das, was du eben gesagt hast, nämlich, dass man nicht mehr miteinander redet, dass es anders war. Und ich meine jetzt nicht der Sterbebegleiter mit dem Gast, sondern es wurde gemeinsam Abschied genommen. Die Leute hatten sich an den Händen und ja, und irgendwie, und das kannst du jetzt total, also nicht du, Markus, sondern das kannst du jetzt, wo du zuhörst, total Esoterik-Kram, aber da passierte irgendwas. Da passierte was mit den Menschen, die im Raum waren. Da passierte was mit dem Sterbenden. Das war unfassbar friedlich. Und dann erinnere ich mich wieder, und es ist ja dein Interview, sag bitte, dann erinnere ich mich wieder an meine Ausbildung, wo ich gelernt habe, ich habe leider den Namen nicht mehr parat, wo es ein ganz normales Ritual ist, dabei zu bleiben, bis der Tod eintritt, zu waschen, sich zu verabschieden. Und danach ist alles so viel einfacher. Kein, oh, du hast mich verlassen, wie konntest du das machen? Das gibt's ja da alles nicht.
Also was mich total begeistert hat, muss ich sagen, war das Konzept dieser rituellen Waschung, die heutzutage ja eigentlich von uns gar nicht mehr durchgeführt wird. Also es ist ja eigentlich so, dass das Bestattungsunternehmen das macht, also diese Leichenwaschung. Und man muss ja eine Leiche jetzt nicht waschen, weil die dreckig ist, sondern eigentlich ist das Konzept dieser Leichenwaschung gewesen, dass die Angehörigen im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, wenn sie den Körper waschen, dass die Person eben nicht mehr drin ist, also dass das, was die Person ausmacht, nicht mehr im Körper ist. Und das Teil dieses Ablösungsprozesses auch ist, also ein ganz wichtiger Teil auch, eben zu begreifen, es gibt diesen Menschen nicht mehr, der ist jetzt weg, der ist jetzt nicht mehr in meinem Leben. Und das ist eigentlich schade, dass man diese Chance quasi vergibt. Und ich muss sagen, ich empfehle auch immer, wenn ich mit Angehörigen spreche, die Person, die dann gestorben ist, auch noch ein bisschen zu Hause zu lassen. Also nicht sofort quasi panisch die Person wegbringen zu lassen, sondern sich zu verabschieden, sich Zeit zu nehmen, sich neben das Bett zu setzen. Selbst dann, wenn du sie nicht wäscht, kannst du die Person ja berühren und du merkst dann nach ein paar Stunden ist die ja auch dann kalt und du spürst dann auch, dass das, was die Person ausgemacht hat, nicht mehr da ist. Da liegt halt dann ein Körper, der sieht so aus wie meine Mutter oder meine Oma, aber das, was sie ausgemacht hat, ist nicht mehr sichtbar, ist nicht mehr verfügbar. Und wie gesagt, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil des Trauerprozesses ist, den viele oft verschenken, wenn sie dann so panisch schnell die Leiche quasi aus dem Haus haben wollen.
Ja. Du hast gerade gesagt, Tote berühren, noch eine Stunde da sein. Gesellschaftlich ist, glaube ich, hier der Tenor, seid ihr bekloppt? Warum glaubst du, ist das so? Warum wird der Tod so unfassbar verdrängt? Und wir hatten ja im Vorgespräch, dass du sagtest, okay, einer meiner wichtigsten Punkte, ich möchte das thematisieren. Ich möchte, dass man darüber spricht, weil es einfach fürs Leben so wichtig ist.
Ja, also zunächst ist es natürlich eine normale, glaube ich, menschliche Reaktion, dass man unangenehme Dinge verdrängt. Also keiner denkt täglich an den nächsten Zahnarztbesuch, auch wenn er unausweichlich ist. Insofern ist es, glaube ich, eine normale menschliche Reaktion, unangenehme Dinge erstmal zu verdrängen. Auch wenn wir gesund sind, denken wir auch nicht an Krankheit. Ja, wir beschäftigen uns erst damit, wenn es soweit ist. Was spannend ist, ist, dass es Studien gibt, die festgestellt haben, dass Gesellschaften, die sich besonders eben, die diesen Tod besonders quasi verdrängen aus der Mitte der Gesellschaft und eben der Tod findet ausschließlich hinter geschlossenen Türen in Krankenhäusern, vielleicht in Hospizen, aber eben nicht zu Hause mehr statt, dass die besonders viel Angst vor dem Tod haben. Also überall da, wo das Thema eben verdrängt wird, ich meine, es ist erschreckend, wir haben teilweise, ich kenne Leute, die sind 50 Jahre alt und haben noch nie in ihrem Leben einen toten Menschen gesehen, noch nie eine tote Person gesehen. Früher war das halt viel normaler, der Nachbar stirbt, ich gehe rüber, verabschiede mich da und der bleibt dann auch noch ein bisschen aufgebahrt zu Hause, bevor er wegkommt. Und das ist eben verloren gegangen. Ich glaube, das ist einfach auch durch unsere Hypermedizinisierung oder wie sagt man das? Also dadurch, dass wir immer mehr Medizin haben, immer mehr auch natürlich können in der Medizin. Die Menschen leben ja auch länger. An Dingen, wo sie früher gestorben werden, leben sie heute eben noch weiter. Dass dadurch eben die Menschen stärker eben im Krankenhaus sterben oder mehr im Krankenhaus sterben als zu Hause, weil man es nicht akzeptieren möchte. Und das ist auch nochmal so ein ganz kritisches Thema, was Ärzte, glaube ich, immer noch beschäftigt, dass man nicht akzeptieren will, dass der Tod quasi einfach so zum Leben gehört. Also für Ärzte ist oft der Tod noch ein Versagen. Also wenn der Mensch stirbt, dann haben wir als Ärzte versagt. Ja? Und das ist übrigens
Komm, lass uns noch eine Chemo machen.
Genau, ja. Das ist ja das, was die Hospizbewegung eigentlich vermeiden möchte. Und weil du vorher auch was gesagt hast, was ich auch gut fand, die Hospizbewegung sagt ja, man will nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben. Also es geht darum, dass man die letzte Zeit eben noch mit, so wie du vorher gesagt hast, man lacht, mit Lebensfreude verbringt und nicht versucht, maximale Anzahl an Tagen rauszuholen. Ich meine, die Frage ist, was ist besser? Ich sage jetzt mal 30 Tage im Koma zu liegen oder im Halbkoma zu liegen und nichts mehr mitzukriegen oder 10 Tage noch richtig Freude zu haben und dann zu gehen. Und deswegen finde ich diesen Satz so toll. Also nicht, es geht nicht darum, mehr Tage zu haben, sondern eben dem Leben, sondern es geht darum, mehr Leben den Tagen, die noch zu verbleiben sind, zu geben und die Lebensqualität einfach zu erhöhen. Und darum geht es ja auch der Palliativmedizin, darum geht es der Hospizbewegung, dass man die Lebensqualität am Lebensende eben möglichst hoch hält und nicht auf Teufel komm raus, wie du sagtest, über die 5. Chemotherapie nochmal eine Woche rausquetscht.
Ja, danke dir. Lass uns nochmal bitte zum Anfang kommen, nämlich ich könnte das nie. Das hörst du, das habe ich gehört. Was ist aus deiner Sicht Voraussetzung, wenn jetzt da draußen jemand sagt, irgendwie hört sich das schön an, was die sagen? Meiner Erfahrung nach und die Ausbildung, also meine hat 6 Monate gedauert, also du kannst jetzt nicht dir ein Handbuch holen, das zweimal durchlesen und sagen, so, hier bin ich, wir fangen jetzt an. Aber es hat einen Grund. Was für Menschen, glaubst du, wem kann es helfen und wer sollte vielleicht auch besser sagen, ich mach mal lieber, keine Ahnung, ich gehe mal besser in eine Kinderkrippe oder sonst irgendwo hin, wenn er helfen möchte?
Also zunächst mal, glaube ich, ist es so, bei uns im Hospizverein, bei Dasein ist es so, dass wir die Ausbildung zweigeteilt haben. Und das muss ich sagen, finde ich eigentlich eine ganz gute Vorgehensweise. Und zwar ist der erste Teil der Ausbildung, der dauert 3 Monate. Da geht es nur um die eigene Beschäftigung mit dem Tod. Also da geht es nicht darum, andere zu begleiten, sondern da geht es nur darum, wie stehe ich dazu, wie stabil bin ich, was ist mein Fundament, mein spirituelles Fundament dazu, was sind meine Ängste dazu und so weiter. Und was wir merken, jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, die wir die Ausbildung ja anbieten als Verein, ist, dass wir aus 2 Kursen, die quasi laufen, dann am Schluss einen fortgeschrittenen, also einen Folgekurs sozusagen anbieten, weil die Hälfte der Menschen, die in diesem ersten Kurs teilnehmen, danach merken, das ist noch nichts für mich. Also da bin ich merke, ich bin nicht stabil genug. Du musst ja auch, wenn du jemanden anderen begleitest, eine gewisse Stabilität haben, weil du sonst deine ganzen Ängste und Sorgen in diese Begleitung reinbringst. Und das ist natürlich nicht hilfreich für die Person, die dir gegenüber sitzt. Aber, und das ist der wichtige Punkt, ich empfehle jedem, mit dem ich spreche, diesen ersten Teil des Kurses zu machen, weil die eigene Beschäftigung mit dem Tod einfach ein Thema ist, was ich glaube, jedem gut tut. Und dann zu merken, bin ich jetzt schon stabil genug, dass auch quasi dann anderen zukommen zu lassen, ist nochmal eine ganz andere Thematik, die jeder dann natürlich für sich entscheidet. Bei uns ist es so, dass wir dann auch, also unsere Ausbilder dann mit allen Personen nochmal Einzelgespräche führen und dann auch mitentscheiden können und auch sagen können, nee, du bist noch nicht so weit. Also es wird von beiden Seiten entschieden. Aber wie gesagt, der erste Teil ist, glaube ich, für jeden hilfreich, weil eben diese Beschäftigung mit der Endlichkeit diesen unglaublichen Mehrwert bringt, dass ich mir meiner Endlichkeit bewusst werde und das gibt eine tolle Übung, die wir auch damals gemacht haben. Wenn man jetzt wüsste, oder wenn wir beide wüssten, nächstes Jahr am 31.10.2025 sterben wir beide. Und das ist sicher. Ist die Frage dann, was würdest du dann tun? Und wenn du mal in das Gefühl reingehst und mal spürst, okay, ich habe jetzt noch 1 Jahr Zeit, was würde ich dann machen? Und dann fängst du an zu überlegen, also ich würde das machen, ich würde auf jeden Fall nochmal nach Norwegen fahren und würde mit dem Camper da mir die Fjorde anschauen und so weiter. Dann ist meine zweite Frage danach immer, ja, wieso machst du das dann noch? Also keiner von uns weiß, ob wir überhaupt noch ein Jahr haben, vielleicht haben wir sogar weniger, vielleicht haben wir auch noch 50 Jahre, weiß keiner. Aber diese Dinge ständig zu verschieben, macht, glaube ich, keinen Sinn. Und so eine Übung bringt einem nochmal klar vor Augen, was sind meine Prioritäten? Was sind die wichtigsten Dinge in meinem Leben? Und da gehört vielleicht dann eben die Gucci-Tasche oder der Porsche nicht dazu.
Das ist übrigens ein Riesenvorteil, was du gerade gesagt hast, weil diese Denkmodelle, die hört man ja da draußen, was auch immer da draußen bedeuten soll, häufig. Wenn du diese 3 Monate gemacht hast, wie ihr die macht, das hat für dich eine andere Bedeutung, weil du etwas ganz anders begreifst, verstehst und auch in dich lässt. Ich möchte dennoch ganz kurz weg zum Thema Spiritualität und zwar, wenn ihr euch übrigens fragt, mit wem spricht, da wer ist dieser Typ da, dieser Markus C. Müller? Ich spreche hier mit dem Europachef von BlackBerry und ich vermute, dass ihr, also nicht mehr aktuell, da kannst du gerne ein bisschen was zu sagen, weil natürlich auch eine Anschlussfrage daran habe, aber ich will auf das Spirituelle hinaus. Ich vermute, dass ihr da in eurem CEO-Kreisen gesessen habt, euch an die Hände gefasst habt und spirituelle Lieder gesungen habt, oder? Auf was ich hinaus möchte ist, magst du deinen Bezug, wie du dazu gekommen bist, teilen, das zu tun?
Ja, also es sind 2 Teile, glaube ich. Der eine Teil ist der, dass ich in der Zeit, wo ich in dieser Position war und auch davor, eigentlich mich immer so ein bisschen zerrissen gefühlt habe, weil ich meine, ich diese spirituelle Seite, die du gerade ansprichst, auch die Frage quasi eben, was passiert nach dem Tod, wie sterben wir und so weiter, die hat mich eigentlich mein Leben immer schon beschäftigt, aber die konnte ich nie einbringen in meine zweite Persönlichkeit eben in dieser Unternehmerrolle oder eben Managerrolle bei BlackBerry. Und das hat mich immer so ein bisschen zerrissen innerlich, muss ich sagen. Also ich habe mich wie so ein schizophrener Mensch gefühlt, der ständig zwei widerstrebende Interessen eigentlich vertritt und die nicht zusammenkriegt. Ja. Und erst als ich dann meinen Job bei BlackBerry gekündigt habe und Anfang Mitte 2015 dann ausgeschieden bin dort, erst dann habe ich mich mit Dingen beschäftigen können, die mir eben vorher auch schon wichtig waren. Und da kam die Sterbebegleitung in mein Feld. Ich glaube, die wäre vorher nie in mein Feld gekommen, weil ich gar nicht mit meinem Fokus quasi dieses Thema gar nicht wahrgenommen hätte. Ich habe da einfach einen Artikel gelesen in der Zeitschrift irgendwo in Spanien am Strand. Und da war ein Sterbebegleiter, der beschrieben hat, wieso er das macht, was er macht und warum er es tut und was ihm das bringt und was das überhaupt ist. Und das hat mich damals so emotional gepackt. Ich habe echt danach eine Stunde geheult, was ich sonst nicht tue. Es kommt selten vor oder fast nie vor. Und ich habe gemerkt, da ist ein Thema, was mich irgendwie berührt. Also das ist eine persönliche Verbindung da, die mich emotional packt. Und wenn sowas stattfindet, dann nehme ich mir immer vor, dem auf den Grund zu gehen und da eben tiefer zu gehen. Und so bin ich auch zu diesem Thema Sterbebegleitung dann letztendlich gekommen, habe dann die Ausbildung gemacht und habe gemerkt, ja, das bringt mir unglaublich viel. Ich kann was geben und ich habe sozusagen eine Balance zwischen dem, was ich gebe und was es mir gibt.
Zwei Punkte. Erstens BlackBerry 2015. Die meisten von euch werden es nicht mehr kennen, je nachdem, wie alt ihr seid. Das hat zu tun mit Telefon. Das ist das mit dem Kabel und den Wählscheiben. Nein, ist es nicht. Google es einfach nach. Das andere ist aber, was du gerade gesagt hast, und das ist das Thema, ich habe geweint. Und was ich häufig gehört habe, ist, dann hast du doch bestimmt ganz viel Mitleid mit den Leuten. Und ich glaube, genau hier ist ein Punkt, das hast du auch schon, warum Unternehmer gegebenenfalls wirklich was gut wiedergeben könnten. Mitleid ist, glaube ich, die falsche Richtung, weil dann nimmst du es mit nach Hause, weil das höre ich auch oft, nimmst du die Sachen nicht mit nach Hause. Wie gehst du damit um?
Also der große Unterschied, und das kennen ja vielleicht viele, ist der zwischen Mitleid und Mitgefühl. Das eine quasi, da gehe ich mit in das Leid rein und fühle das Leid selber. Und beim anderen quasi zeige ich einfach die Empathie dafür, ohne in das Leid selbst mit einzusteigen. Und ich glaube, das zweite ist ja auch viel hilfreicher für den Menschen. Also wenn ich jetzt an einem Sterbebett sitze und die Person ist völlig aufgelöst oder auch die Angehörigen sind aufgelöst und alle machen sich Sorgen und vielleicht weinen auch ein paar. Und ich fange dann an mitzuweinen mit denen und spreche auch aus in Schluchzen, dann bringt denen das ja nichts. Und ich habe halt gemerkt, dass das unglaublich hilfreich ist für Angehörige, auch für einen Sterbenden, wenn man selbst so eine Art Fels in der Brandung sein kann. Also so ein Anker, wo die merken, der ist stabil, egal was hier passiert außenrum. Also hier flippen gerade alle aus und der bleibt stabil. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man eben hat oder nicht hat, glaube ich. Deswegen sagte ich, es ist auch nicht für jeden, so eine Tätigkeit zu machen. Und da springe ich nicht mit rein in das Leid. Ich bleibe trotzdem empathisch. Das heißt also nicht, dass ich mich einfach zumache und sage, an mich kommt jetzt nichts mehr ran. Aber ich spüre dieses Leid nicht selber. Und ich glaube, wenn man diese Fähigkeit hat, dann ist man prädestiniert für so eine Tätigkeit. Wenn man die nicht hat, dann weiß ich gar nicht, ob man die überhaupt lernen kann. Aber dann wäre das dringend erforderlich, um das überhaupt tun zu können.
Ich überlege gerade, habe ich auch keine schlaue Antwort drauf. Noch nicht mal eine valide oder ansatzweise.
Ich glaube, dass man das von Grund aus mitbringt. Und wie gesagt, wenn man eben das nicht hat, dann gibt es noch viele andere Sachen, die man tun kann im Leben. Und muss ja nicht mehr Sterbebegleitung sein. Das kann nicht jeder machen.
Du hast was ganz Wichtiges gesagt und ist kein Umweg. Eigentlich ist es ein Weg durch, den möchte ich gerade nochmal aufnehmen. Du hast von den Angehörigen gesprochen. Mhm. So. Ich war im Hospiz, du bist ambulant unterwegs und im Hospiz ist der Angehörige da oder halt nicht. Also da da zwingt ja keiner einen, ins Hospiz zu kommen. Aber ja. Zu Hause, insbesondere wenn die auch noch vielleicht gepflegt werden, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist so eine Art Aufruf, den ich jetzt hier starten möchte. Mache ich selten, hier ist es mir aber sehr, sehr wichtig. Und zwar deswegen, weil wenn du jemanden kennst, der sich aufopfert für einen als Pflegender oder Pflegende, gerade wenn es in so einer Sterbesituation ist, gib mal nur den Tipp für ambulante Hilfe, weil was ja noch passiert ist, wenn der Markus zu dir kommt oder die Leute, also die Helfer, auch der Angehörige hat zumindest mal eine Stunde bei sich zu sein, weil ansonsten ist er nämlich immer nur beim Sterbenden. Das ist auch sehr, sehr ungesund. Und es gibt so viele belegte Beispiele, vielleicht magst du auch da ein bisschen was zu sagen, wo einfach nur mal 2 Stunden, da ist jemand, der dreht nicht durch, der hat Empathie, der ist einfach da. Ich kann mal mich 2 Stunden duschen, waschen, vielleicht mal was essen oder spazieren gehen.
Ja.
das darf man in Anspruch nehmen, weil auch hier ist nämlich ein Tabu. Oh nein, das ist meine Mutter, ich muss sie jetzt 24/7 für die nächsten 4 Jahre betreuen. Hm. Kann man darüber streiten, wie sinnvoll das insgesamt ist, aber auch hier bietet ihr Hilfe oder bietet das ambulante Team Hilfe.
Ja, genau. Also ich glaube, die Kombination ist auch spannend in einem ambulanten Hospizdienst, der wir sind, schon seit über 30 Jahren. Wir haben ja ein professionelles Team von 30 Mitarbeitern. Da gibt es die sogenannte SHPV, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Die besteht aus Ärzten, aus Pflegern und aus Sozialpädagogen. Und die sind quasi das professionelle Team. Und die begleiten ja diese Menschen eben auch professionell. Also sprich, Frage, was für Schmerzmittel braucht die Person und was für medizinische Begleitung braucht die? Und wir kommen ja dann dazu. Und das ist eigentlich so, dass dann die Professionellen das erstmal erkennen, da könnte ein Ehrenamtlicher helfen, dann fragen die Familie, möchtet ihr das, dass ein Ehrenamtlicher da hier einmal die Woche oder zweimal die Woche oder einmal im Monat vorbeikommt für ein paar Stunden? Wenn die sagen, ja, können wir uns vorstellen, dann kommen wir da ins Spiel und dann treffen wir die Menschen, stellen uns davor und entscheiden dann beide natürlich, macht es Sinn, also wollen wir das weitermachen? Und dann ist es, wie du sagst, aber sehr unterschiedlich, das habe ich so festgestellt. Es gibt Angehörige, die dann die Zeit nutzen, so wie du sagtest, die gehen dann einkaufen, die gehen dann, ich hatte mal einen, der hat Sport gemacht, dann immer 4 Stunden war ich dort und da konnte der endlich seinen Sport machen. Also Aqua, Yoga, glaube ich, hat der gemacht oder irgend sowas. Es gibt aber auch Leute, die dann die Zeit nutzen, um endlich mal mit jemandem sprechen zu können. Also ich hatte eine Ehefrau, die hat ihren Mann gepflegt, der war eben dement, konnte nicht mehr sprechen. Und die hat diese 2 Stunden, wo ich da war, wir haben Kaffee getrunken, ich habe Kuchen mitgebracht und so, hat die dann genutzt, um endlich mal jemanden zu haben, mit dem sie sich austauschen kann. Sonst war das immer so, der Pflegedienst kommt in der Früh kurz, macht seinen Job, geht wieder. Die ganzen Therapeuten kommen quasi kurz rein und gehen aber sofort wieder. Und ich habe mich mal 2 Stunden hingesetzt mit ihr, neben das Bett des Pflegebedürftigen, des Sterbenden. Und wir haben einfach gequatscht. Und das fand die so toll, dass die Zeit für sich gar nicht in Anspruch genommen hat, sondern das Gegenteil gemacht hat und in die Interaktion wollte.
Meine erste Wahrnehmung war, das ist vielleicht eine andere Art von endlich für sich was tun, nämlich mal auch reden zu dürfen, zu können, mit jemandem, der auch antworten kann. Ja. Ja. Ein Fass, das ich unbedingt noch aufmachen möchte, wenn auch vielleicht nur kurz ist, ich erinnere mich an viele dieser Situationen und ich könnte mir vorstellen, du auch, nämlich wenn Menschen sagen, ich will nicht mehr, helfen Sie mir. Erinnerst du dich an so Situationen? Wie gehst du damit um?
Ja, also tatsächlich hatte ich mein Praktikum, habe ich im Pflegeheim gemacht. 6 Monate bin ich da halt einmal in der Woche zu jemandem gegangen, die haben mich dann meistens zugeteilt zu jemandem, der selten Besuch bekommt und meistens dann zu Menschen, die eben schon am Ende ihres Lebens sind. Und ich kann mich erinnern, meine erste Begleitung tatsächlich, die war sehr eindrucksvoll. Da hat mich die Pflegerin, hat mich zu der Person gebracht. Die war, glaube ich, 94 damals, die Frau. Und die war eben dement, also schon auch, konnte noch sprechen, aber war schwer dement. Und die haben mir dann gesagt, also diese Dame, 94 Jahre, hat keine, die Kinder sind schon gestorben, Enkelkinder gibt's keine, ihr Ehepartner natürlich auch, die hat niemanden, der sie besucht. Und die Pflegerin hat mich dann vorgestellt dort, der Dame, und ich bin dann im Zimmer gewesen und irgendwann ging dann die Pflegerin raus und dann schaut mich die Dame an und sagt mir, bitte erschießen Sie mich. Und das sagt sie 10-mal hintereinander, bitte erschießen Sie mich. Und dann habe ich ihr natürlich erklärt, dass ich das nicht kann, dass ich sie nicht erschießen kann, dass das nicht mein Job ist, dass das nicht zu meinen Aufgaben gehört und auch nicht zu meinen Möglichkeiten gehört. Aber dieser Wunsch danach quasi zu gehen, den habe ich öfters gehört tatsächlich. Und ich muss dazu sagen, dass diese ganze Diskussion um die Sterbehilfe, die ja auch in Deutschland gerade aktiv, also quasi diskutiert wird, und es gibt ja auch immer noch keine Gesetzesregelung dafür, das Bundesverfassungsgericht hat ja entschieden, dass diese alte Regelung, wo eben Sterbehilfe nicht geleistet werden darf, dass die nichtig ist, weil die sagen, das Recht auf Sterben beinhaltet auch das Recht auf Leben beinhaltet auch das Recht auf Sterben, selbstbestimmtes Sterben. Und ich muss zugeben, also als Hospizbewegung ist man da eigentlich ja eher abgeneigt dem und sagt, eigentlich muss jeder, wenn er gut begleitet wird, natürlich sterben können. Und das glaube ich auch grundsätzlich erstmal. Aber, das ist das Aber, was ich gelernt habe in meinem Leben durch die Zeit, wo ich in der Schweiz gelebt habe, wo diese Sterbehilfe ja, sag ich mal, normal ist fast. Da gibt es 2 große Organisationen, die das anbieten. Und jeder Schweizer kann das in Anspruch nehmen. Was ich da gemerkt habe, ist, dass mir Leute gesagt haben, die ich begleitet habe, allein die Möglichkeit, dass ich weiß, wenn ich nicht mehr kann, dann muss ich nicht da durch und warten, bis es irgendwann vorbei ist, sondern ich habe die Möglichkeit, selbstbestimmt zu sagen, okay, jetzt geht's nicht mehr und jetzt möchte ich gerne diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Die hilft den Menschen oft, diese Sicherheit hilft ihnen oft, trotzdem durchzuhalten. Also ich habe niemand erlebt, der das gemacht hat, aber allein die Möglichkeit zu haben, weil so in Deutschland hat man dann das Gefühl, ich muss jetzt durch, egal was passiert. Also ich kann quasi nicht selber entscheiden. Und damals, muss ich sagen, habe ich meine Meinung dann so ein bisschen geändert und dachte mir, naja, es könnte schon sein, dass so ein selbstbestimmtes Sterben und so ein Gefühl vor allem der Selbstbestimmtheit schon auch dazu beiträgt, dass man eben länger durchhält und besser sterben kann.
Besser sterben.
Mhm. Ja, das ist eine gute
Sicherheit. Eine Frage. Sicherheit.
Gibt's ein gutes Sterben? Ja, was ist gutes Sterben?
Ja, da sind wir bei dem Trigger, weißt du, ist aber schon mehrere Minuten durch, dass du sagst, okay, was ist denn jetzt besser? 30 Tage dahin siechen oder 10 Tage noch aktiv sein? Mhm. Ich glaube, da haben wir alle irgendwie eine andere Antwort, mehr oder weniger zu.
Was stimmt ist, dass man sich manchmal nicht vorstellen kann, dass Menschen in bestimmten Situationen trotzdem noch einen Lebenswillen haben. Also ich habe jetzt gerade eine Begleitung, wo ein Mensch also in einem Zustand ist, wo ich sage, also wenn ich der Mensch wäre, würde ich am liebsten sofort den Schalter ausknipsen. Und wenn ich den dann frage, dann sagt er, ja, also so ein Jahr könnte er sich noch vorstellen in der Situation, ja, wo ich mir denke, völlig, also unvorstellbar für mich. Aber so wie du sagst, wir wissen auch nicht, ich weiß auch nicht, wie ich entscheiden würde, wenn ich in der Situation bin. Da glaube ich, haben wir oft dann eine andere Einschätzung als Außenstehender, als die Person das wahrnimmt.
Ich merke jetzt nochmal krass, wie das nicht nur, also wenn man das macht, das einem nicht nur etwas übers Sterben lehrt, sondern noch viel mehr übers Leben, nämlich wie unterschiedlich Menschen Leben erleben und wie unterschiedlich Menschen und wie individuell das ist, was Leben bedeutet, was lebenswert, was Qualität bedeutet und all sowas. Und was ich mir anmaße zu entscheiden, was jetzt da richtig oder falsch ist. Ganz, ganz spannende Sachen. Genau. Ich habe übrigens noch eine Bitte. Also nicht an dich, sondern an, wenn du das da draußen hörst. Nämlich, mir fällt gerade ein, dass ich viele Situationen erlebt habe, wo der Sterbende stirbt und danach tausende Fragen losgehen. Wie will er beerdigt werden? Will er überhaupt beerdigt werden? Verbrannt? Wie möchte er seine Trauerfeier? Möchte er eine Trauerfeier? Was muss ich jetzt tun? Ich weiß nicht, ob das auch bei euch Bestandteil der ersten 3 Monate ist, das Beschäftigen mit dem eigenen Sterben. Ich habe einen Plan für meine Frau und für meine Kinder, wo drauf steht, wie und ob und in welcher Form ich beerdigt oder nicht beerdigt werden möchte. Ich möchte in Friedwald, um das auch noch kurz zu sagen. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn du das machst, bist du ein bisschen näher bei dem, was der Markus eben geschildert hat, nämlich die Beschäftigung mit dem eigenen Vergänglichsein, und du entlastest deine Kinder, deine Frau unheimlich, weil die nämlich nicht rätseln müssen, wie kann ich es ihm recht machen, weil sie keine Ahnung haben, was du eigentlich willst. Und das macht es so viel einfacher.
Der letzte Punkt, glaube ich, ist super wichtig. Also als ich mich da mit dem Thema beschäftigt habe, war mein erster Gedanke, ist mir eigentlich egal. Also mir ist es, wenn ich weg bin, ist es mir egal, was die machen. Die sollen irgendwas tun, was ihnen gut tut, weil ich bin nicht mehr da. Also es geht ja dann um den Trauerprozess irgendwie zu bewältigen. Dann sollen die das so gestalten, wie sie wollen. Das war meine erste Überlegung. Ja. Aber ich glaube, dass man eben, wenn man sowas aufschreibt, mein Großvater hat es getan, er hat einen Ordner gehabt, da war das alles quasi aufgelistet. Und das hat den Angehörigen, das war eben meine Erkenntnis, unglaublich geholfen. Weil du bist da eh in dem Trauerprozess, du bist eh überwältigt von dieser Trauer. Und dann zusätzlich sich noch mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen, was hätte er denn gewollt? Da, glaube ich, kann man viel Last den Angehörigen nehmen, wenn man da eben sagt, passt auf, mach das doch einfach so. Das finde ich schön. Es gibt denen Sicherheit unglaublich viel, glaube ich,
ja. Ja, und es entlastet sie, dass nicht auch noch darüber nachgedacht werden muss.
Genau.
Im Normalfall nehme ich in meinen Interviews immer gerne mal mit, erinnerst du dich an besondere Situationen? Das möchte ich hier bewusst nicht tun, weil du hast 2 genannt, weil das auch mit Respekt vor denen irgendwie was zu tun hat, mit denen wir unterwegs waren. Mhm. Ich habe dir jetzt aber dennoch eine Menge Fragen gestellt zum Thema Sterbebegleitung. Ich habe zum Beispiel bewusst das Thema Kübler-Ross, die Phasen, wie man stirbt, außen vor gelassen. Vielleicht war das ein Fehler. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, hast du noch einen Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, von dem du sagen würdest, der gehört aber schon noch zumindest in die Idee von Sterbebegleitung hinein, weil erschöpfend diskutieren, da sitzen wir hier noch, uns beiden würde das vermutlich gefallen, aber ja.
Also ein Anliegen von mir, und das hattest du am Anfang ja, glaube ich, auch erwähnt, ist es ja eben dieses Sterben und dieses Thema Sterben und Tod wieder so ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Auch ganz eigennützig übrigens, weil ich glaube, dass Gesellschaften, das hatte ich vorher gesagt, die sich damit mehr beschäftigen, die Angst davor verlieren, weil es eben was ist, was einfach diskutiert werden kann, was stattfindet, auch in unserem Leben und eben nicht hinter Krankenhausmauern verbannt wird. Und wir sind gerade mit unserem Verein, mit dem Verein Dasein dabei, ein Hospiz- und Palliativzentrum zu bauen. Und ein großes mit ganz vielen Services, also End-of-Life-Services unter einem Dach, weil wir glauben, das ist denn für die Angehörigen und für die Betroffenen einfacher, als ständig von Pontius zu Pilatus laufen zu müssen. Und dabei haben wir uns damals auch überlegt, als wir einen Standort gesucht haben in München, wo gehen wir denn hin? Und da kamen ganz viele Angebote von irgendwelchen schönen Liegenschaften am Stadtrand mit schönem Blick auf den Wald. Und wir haben uns dann bewusst dagegen entschieden und gesagt, nee, wir wollen mitten in die Stadt. Wir wollen mitten rein. Wir wollen am liebsten an eine große Straße. Also die Hospizzimmer sind dann hinten raus in den ruhigen Bereich. Aber wir wollen sichtbar sein. Wir wollen das Hospiz sichtbar machen. Wir wollen Menschen einladen, in dieses Hospiz zu gehen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir werden dort unten im Erdgeschoss ein Café haben, ein großes, wo wir auch Veranstaltungen machen, wo Kunst eine Rolle spielt, wo wir verschiedene Kunstarten einladen werden, also die bildende Kunst, die Musik, Lesungen und so weiter, die sich ja viel mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigt haben. Und so die Menschen sozusagen mal einladen, hey, lass dich da mal drauf ein auf dieses Thema. Und unsere Hoffnung ist ein bisschen, wenn die Leute da vorbeifahren oder vorbeilaufen, das Haus hat auch, wir haben dann Architekten einen Preis ausgelobt, der jetzt dann auch von jemandem gewonnen wurde. Ist ein unglaublich tolles Gebäude, was auch auffällt, wo die Leute dann sagen, was ist das eigentlich? Und jetzt muss ich nochmal gucken. Und dann nähere ich mich dem und merke, ah, das ist ein Café, da gehe ich vielleicht mal rein, um die Menschen eben einzuladen, sich diesem Thema langsam zu nähern. Ja, also das wäre so sozusagen so mein Appell auch an alle. Versucht euch diesem Thema mal langsam anzunehmen. Das heißt nicht, dass ihr Sterbebegleiter werden müsst, sondern dass ihr für euch selber mal dieses Thema ansprecht. Und weil es einfach so unglaublich wertvoll ist und so unglaublich auch viel zurückgibt. Und das ist ja eigentlich das sozusagen, was eigentlich die größte Motivation sein könnte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ob man dann, und das ist übrigens auch noch eine Sache, wo ich nicht genau weiß, die Antwort, da haben wir vorher drüber gesprochen, gutes Sterben, ob man dann später besser stirbt. Also ob wir später besser sterben, weil wir uns mit dem Thema so beschäftigt haben. Ja, also wenn man sich Kübler-Ross anschaut, war das wohl nicht der Fall, so wie ich das mitbekommen habe. Das kann, glaube ich, dann keiner von uns sagen. Das werden wir erfahren, wenn es soweit ist.
Wenn es dazu führt, besser, was auch immer das genau bedeutet, zu leben, ist ja schon viel, viel gewonnen. Dank dir. Lass mir doch mal in den Kommentaren da, was du vielleicht noch hättest wissen wollen. Vielleicht kann man das noch nachliefern. Dann würde ich auch gerne wissen, du hast gerade was ganz, ganz Spannendes gesagt, nämlich Life End Service. Das hast du eben gesagt, wenn ich mich recht erinnere, ne? Als Wort.
Also End of Life Services, ja, genau.
End of Life Service. Was ich damit verbunden habe, ich finde das Wort so toll. Ich könnte mir mal vorstellen, also die allererste Reaktion war ein Störgefühl bei mir, ein Anstoß. Service fürs Sterben sind, was soll das bedeuten? Und hier ist aber was ganz Tolles. Es ist nämlich tatsächlich ein Service, und zwar im Sinne von dienen, was du tust. Und das ist, glaube ich, einer der größten Gewinne, die mir aber jetzt nochmal so auch in der Formulierung klar wird, nämlich, da hat Ego nichts zu suchen. Man kann das Ego einfach da lassen, weil es ist einfach nur ein Dienen. Und da ist auch nichts für dich zu holen. Da gibt's auch keine Kohle, da gibt's eigentlich auch nicht, da gibt's auch keiner, der dir hinterher einen Orden anheftet oder sowas, weil danach ist es vorbei. Du kannst dienen. Und das war's. Und das ist eigentlich eine total schöne Sache.
Genau. Und selbst da ist es so, dass man ja weiß über Studien inzwischen, dass wenn man dient, also anderen Menschen was Gutes tut oder anderen Menschen unterstützt, die eigene Zufriedenheit steigt. Und wenn man das Gefühl hat, man tut was Sinnvolles, dann lebt man auch ein zufriedeneres Leben. Insofern kann man, selbst wenn man ein Egoist ist und nur auf sich selber schaut, solche dienenden Tätigkeiten ausüben, weil am Ende des Tages kommt es uns wieder selber zugute.
Nehmt das einfach bitte mit. Wirklich. Dankeschön. Bevor ich jetzt nochmal ganz kurz Kübler-Ross beschreibe, ich packe dir einen Link, also dir, lieber Zuhörer, Zuschauer, einen Link. Das ist Begründung der Hospizbewegung. Und ich jetzt noch die letzte Frage stelle an den Markus, der nämlich gar nichts damit zu tun hat. Nochmal vielen Dank an, die Grüße gehen raus an Maike für die Verbindung. Total schön. War einer meiner Herzenswünsche, diese So-geht-Episode zu machen. Markus, stell dir vor, du hast die Aufgabe, einem intelligenten Außerirdischen zu erklären, durch einen Film, den du bitte nennst, wie die Menschheit ist und wie die Menschen so sind. Welchen Film würdest du diesem Außerirdischen zeigen?
Also zunächst mal wird wahrscheinlich der Außerirdische sich wundern über das, was wie die Menschen hier sind. Ich habe letztens einen Cartoon gesehen, da sind zwei Außerirdische auf die Welt gekommen und dann siehst du vorne einen Hundebesitzer, wo der Hund vor ihm läuft und der Hundebesitzer hat so die Kacktüte in der Hand. Ja. Und fragen die sich dann quasi, wer ist jetzt hier der Boss? Ja, wahrscheinlich der Hund, weil die andere läuft mit der Kacke hinterher.
Ich fühle es jeden Morgen und jeden Abend.
Ja, genau, geht mir auch so. Ja. Also ein Film, ich kann mich immer so schlecht an Filme erinnern, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da einen Film habe, der mir da einfällt. Ein Film, der mich unglaublich berührt hat, der ist schon 20 Jahre alt und ist auch ein Dokumentarfilm, der allerdings eine Geschichte in der Dokumentation hat, der heißt What the Bleep Do We Know? Also What the Bleep Do We Know ist ein Film, der sich mit Quantenphysik beschäftigt, der, glaube ich, Anfang der 2000er irgendwann in den Kinos kam, also 2003, 2004, irgendwie sowas, glaube ich, der mich unglaublich damals gepackt hat, weil der eben Dinge beschreibt, die wir uns noch gar nicht vorstellen können hier auf der Erde. Also eben physikalische Zusammenhänge, quantenphysikalische Zusammenhänge, obwohl wahrscheinlich die Außerirdischen, wenn die schon weiterentwickelt sind, darüber ja nur lachen und das alles schon wissen und alles schon inkludiert haben. Also mir fällt tatsächlich jetzt kein Film ein, der uns Menschen besonders gut beschreibt. Es gibt diesen einen tollen, diese tolle Reihe von Filmen, die heißt Before Dawn, Before Noon, wie heißt das? Before Breakfast, Before Noon, Before Midnight, das ist so eine Serie, eine Dreier-Serie, wo eine Beziehung von einem Paar beschrieben wird, quasi von den jungen Jahren, wo sie sich kennenlernen. Dann der zweite Film ist quasi so die Mitte, also 30 bis 50 vielleicht, und dann eben die späten Jahre, also als sie dann im Seniorenalter sind. Das ist dann Before Midnight, der letzte Film. Und soweit ich mich erinnern kann, ist es sogar so, dass die Schauspieler das tatsächlich in Abständen von 20 oder 30 Jahren gedreht haben. Also die sind quasi am Anfang jung, sind dann später mittelalt und dann ganz am Schluss eben auch alt. Und ich weiß nur noch, dass dieser Film Before Midnight mich sehr berührt hat und, glaube ich, gut nochmal beschrieben hat, wie wir Menschen eben zusammenleben und dass wir eben auch Menschen sind, die in Gemeinschaften und in Beziehungen deutlich sinnvoller leben als Einsiedler in Einzelwohnungen in großen Städten.
Ich nehme sowohl den ersten, als auch die Dreier-Serie, die ich nämlich noch nicht kenne, höre ich zum ersten Mal, finde ich sehr faszinierend, mit in meine Guckliste und sage herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank fürs Interview.
Sehr gerne, Markus.
So, du bist immer noch da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du dich jetzt fragst, hey, wie kann ich denn was über diesen Markus Müller erfahren? Du findest alle Informationen natürlich in den Shownotes mit seinem neuen Unternehmen, mit dem, was er eben zum Thema Dasein gesprochen hat. Und ich packe dir auch noch die ganzen Sachen in die Shownotes zum Thema Film und der Dreier-Serie. Und wenn du vielleicht eine Idee hast, was ich mal fragen sollte und wen ich mal fragen sollte und was du da so geht schon mal sehen möchtest, dann lass mir das auch in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin. Ciao.